Ein Hinweis. In dieser Folge gibt es explizite Darstellungen von Verletzungen und Gewalt. Wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, höre die Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine.
Nando Parrado hockt über seinem Freund Arturo Nogueira und reibt ihm die Brust, um ihn zu wärmen. Arturo wurde schwer verletzt, als ihr Flugzeug vor über einem Monat mitten in den Hochanden abstürzte. Und trotz Nandos Bemühungen geht es ihm nicht besser. Keine adäquate medizinische Versorgung, schlechte Ernährung und eiskalte Temperaturen. Was erwartet Nando auch? Seit sie sich vor einer Woche aus einer Lawine herausgegraben haben, ist Arturo rapide schwächer und dünner geworden. Nando hat zugestimmt, mit einer weiteren Expedition bis Mitte November zu warten, in der Hoffnung, dass bis dahin die Temperaturen steigen. Aber er befürchtet, dass Arturo nicht mehr so lange leben wird. Nando sieht Arturos eingefallenes Gesicht und seine dünnen Arme. Er ist so besorgt, dass er seinen Freund anbietet, ihm seine Tagesration Fleisch zu geben. Arturo lächelt.
Ich sterbe, Nando, aber es ist okay. Ich freue mich darauf, Gott zu treffen.
Nando ist schockiert. Arturo glaubt nicht an Gott. Nando nimmt seine Hand und erinnert ihn sanft daran, dass er ein Atheist ist. Arturo grinst.
Ich glaube nicht an einen Gott, der Sünden vergibt und Meere teilt. Aber ich glaube an etwas.
Nando hat Arturo immer als den Philosophen der Gruppe gesehen. Er möchte wissen, woran sein Freund glaubt, vor allem jetzt, wo der Tod naht. Arturo sieht Nando direkt in die Augen.
Ich glaube an die Liebe. Die Liebe ist eine Kraft, die uns umgibt. Wir können sie unser Leben erfüllen lassen. Sogar hier, auf diesem Berg.
Nando will noch mehr fragen, aber er sieht, dass Arturo erschöpft ist. Er bleibt bei seinem Freund sitzen, bis er einschläft. In dieser Nacht, nachdem die Überlebenden alle zu Bett gegangen sind, hört Nando Arturo im Schlaf sprechen. Nando kriecht zu ihm rüber und legt ihm die Hand auf die Stirn. Er glüht förmlich. Die ganze Nacht über sitzt Nando bei seinem Freund, der immer wieder mal wach ist und dann wieder das Bewusstsein verliert. Am Morgen, als Arturo schon seit einer Weile still daliegt, weiß Nando, dass er tot ist. Arturos Tod überzeugt Nando, dass Leben und Sterben nicht Teil eines göttlichen Plans sind. Der Tod ist einfach willkürlich und grausam. Keiner war auserwählt, den Absturz zu überleben. Es ist alles Zufall. Aber Arturos Tod ist auch ein Wendepunkt für Nando. Er sieht die anderen Überlebenden im Flugzeugwrack an und ist schockiert, wie dünn sie geworden sind. Viele, vor allem die Jüngeren, laufen mit hängenden Schultern und zu Boden gerichtetem Blick herum. So, als hätten sie jegliche Hoffnung verloren. Andere sind vom Tod gezeichnet. Ihre Zeit läuft ab. Sie können nicht länger darauf warten, gerettet zu werden. Sie müssen sich selbst retten. Die Expedition, um Hilfe zu finden und von dem Berg runterzukommen, ist dringender denn je. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Eine Lawine hat die Überlebenden im Schlaf überrascht und 8 weitere Menschen getötet. Ein Schneesturm, der auf die Lawine folgte, sperrte die Lebenden mehrere Tage mit den Toten im Flugzeugrumpf ein. Schließlich gelang es ihnen, sich aus den Schneemassen zu befreien. Doch die verbliebenen Überlebenden werden von Tag zu Tag schwächer. Einige sind krank, andere sind schwer verletzt. Nando Parrado und Roberto Canessa haben die Führung der Gruppe übernommen und sie wissen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. Aber Nando und Roberto sind unterschiedlicher Meinung, wenn es darum geht, was ihre nächsten Schritte sein sollen. Ihre Meinungsverschiedenheit droht ihre gemeinsame Stärke zu zerstören. Wenn sie nicht bald vom Berg herunterkommen, wird jeder einzelne von ihnen sterben. Dies ist Folge 3. Eine aussichtslose Lage. Nando steht vor dem Wrack und starrt auf das Tal in Richtung Osten. Es ist der Morgen des 15. November, ein Monat und 2 Tage nach dem Absturz. Nando und seine Expeditionskameraden sind bereit zum Aufbruch. Das Wetter ist gut, aber Nando weiß, dass sich das im Handumdrehen ändern kann. Er hat 2 Rugby-Socken, die sie mit Fleisch befüllt haben, und eine mit Wasser gefüllte Weinflasche in seinen Rucksack gestopft und trägt 5 Baumwollpullis über 2 Hemden. Nando betet inständig, dass die östliche Route die richtige ist. Er wollte an dem Plan festhalten, nach Westen den Berg zu überwinden, aber er ist überstimmt worden. Er hat immer noch seine Zweifel, aber er ist froh, dass es jetzt losgeht. Alles ist besser, als auch nur noch eine weitere Minute an der Absturzstelle zu verbringen. 4 von ihnen machen sich auf den Weg. Roberto, Numa, Tintin und Nando. Nando hat Antonio Vicentin, der von allen Tintin genannt wird, als Ersatz für Fito Strauch ausgewählt. Fito leidet unter Hämorrhoiden und kann nicht mehr gehen. Tintin ist breitschultrig, hat Beine wie Baumstämme und ist als Rugbyspieler unverwüstlich. Nando hat auch Numa Turcati gebeten, mitzukommen. Er ist der einzige Überlebende, der bei beiden vorherigen Expeditionen dabei war. Aber Numas Abscheu vor dem Verzehr der Toten ist in den Tagen nach der Lawine noch größer geworden. Ab und zu weigert er sich zu essen. Jetzt macht Nando sich Sorgen. Wird er stark genug sein? Gestern Abend hat Nando ihn vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hat Numa ein Stück Fleisch gebracht und ihm ein Ultimatum gegeben. Er müsse essen, sonst wäre er nicht stark genug, um an der Expedition teilzunehmen. Also schloss Numa die Augen und schluckte ein kleines Stück Fleisch herunter, ohne zu kauen. Doch dann hat Nando etwas anderes bemerkt. 2 kleine Wunden an Numas rechter Wade. Numa hatte sie als Kratzer abgetan, aber Nando macht sich trotzdem Sorgen. Er hofft, dass sich die Wunden auf ihrer Wanderung nicht infizieren. Dann müssten sie umkehren, wenn das überhaupt noch möglich wäre. Sie beginnen ihren Marsch ins Tal unter Nandos Führung. Der Himmel ist bedeckt und die Temperatur liegt um den Gefrierpunkt, aber er ist froh, dass es windstill ist. Es ist ein sanfter Abstieg in einer normalerweise unwirtlichen Landschaft und Nando fühlt sich ermutigt. Wenn sie den Berg umrunden können, ohne den Gipfel erklimmen zu müssen, ist der Weg vielleicht gar nicht so schwierig, wie er gedacht hatte. Vielleicht finden sie sogar schneller Hilfe, als er sich vorgestellt hatte. Vielleicht schon in 1 oder 2 Tagen. Aber eine halbe Stunde später schaut Nando in den Himmel und stellt fest, dass ihre Expedition doch nicht so einfach werden wird. Von einer Minute auf die andere haben sich die Wolken fast schwarz verfärbt. Die Temperatur fällt schlagartig um 30 Grad und der Schnee wird von heftigen Böen aufgewirbelt. Nando erinnert sich an den Schneesturm, der sie mehrere Tage lang im Rumpf eingepfercht hat. Er dreht sich zu den anderen um und brüllt gegen den Wind.
Wir müssen zurückgehen!
Ein paar Stunden später erreichen sie wieder das Wrack und der Sturm wird zu einem Whiteout, bei dem die Sichtverhältnisse so schlecht sind, dass völlige Desorientierung droht. Nando kann kaum die Hand vor Augen sehen, als er in den Rumpf klettert. Seine Haut ist rau vom Schnee und seine Beine schmerzen von der Anstrengung. Er und Roberto tauschen einen Blick aus. Sie wissen beide, dass der Schneesturm ein Todesurteil gewesen wäre, wenn sie weiter oben in den Bergen gewesen wären. Aber zurück im Lager zu sein, fühlt sich wie eine Niederlage an. Können sie nicht wenigstens einmal Glück haben? Wie lange wird dieser Sturm andauern? Und wenn er nicht bald nachlässt, wie viele seiner Freunde werden dann noch sterben? Roberto kniet neben Numa und gießt ein wenig Eau de Cologne auf die Wunden an Numas Wade. Sie sind viel größer als noch vor 2 Tagen und Roberto ist besorgt.
Sie sind jetzt doppelt so groß, Numa. Sie sind infiziert. Du hast Glück, dass wir umkehren mussten. Du wärst keine 30 Meter weitergekommen damit. Es tut mir leid, aber du kannst dieses Mal nicht mitkommen. Gib mir noch einen Tag Ruhe und ich bin wieder fit.
Roberto schüttelt den Kopf. Er hat keine andere Wahl, als Numa zurückzulassen. Der Schneesturm hat sie bereits 48 Stunden zurückgeworfen. Und heute ist der Himmel endlich klar. Die Temperatur ist über 0 geklettert. Sie wissen nicht, wie lange diese Bedingungen anhalten, also will Roberto keine Sekunde vergeuden. Er verlässt den Rumpf und gesellt sich zu Nando und Tintin, die bereits ihre Schneeschuhe angeschnallt haben. Die Expeditionsteilnehmer haben die letzten 2 Tage im Camp genutzt, um sich vorzubereiten. Fito hat ihnen aus einem Hartschalenkoffer einen Schlitten gebaut, in dem er einen Nylonriemen an die eine Hälfte des Koffers gebunden hat. Roberto und Nando haben ihn mit Fleisch beladen, das in Rugbysocken gewickelt ist, und mit Decken, die sie aus Sitzbezügen hergestellt haben. Auf diese Weise müssen sie weniger Last in ihren Rucksäcken mitführen. Außerdem bietet der Schlitten ihnen zusätzliche Sicherheit. Wenn sich einer von ihnen verletzt, haben die anderen eine Möglichkeit, ihn durch den Schnee zu transportieren. Roberto übernimmt die erste Schicht und zieht den Schlitten. Nando und Tintin laufen Seite an Seite hinter ihm. Nach 2 Stunden Wanderung stellt Roberto fest, dass sie gut vorankommen. Selbst mit dem Schlitten im Schlepptau ist diese Wanderung nichts im Vergleich zu dem steilen Anstieg am westlichen Hang. Sie sind gerade an der Stelle vorbeigekommen, an der sie beim letzten Mal umkehren mussten, als Roberto in der Ferne etwas Unförmiges, Großes ausmacht. Zuerst erkennt er es nicht, weil es mit Schnee bedeckt ist. Dann, mit einem Mal, sieht er, was es ist. Das Heck des Flugzeugs. Sie eilen hin. Im Innenraum sind keine Sitze mehr und es sind auch keine Leichen zu sehen. Aber es gibt Koffer, die draußen im Schnee verstreut sind. Roberto kniet nieder und reißt einen auf. Darin findet er Wollpullover, Korthosen und dicke Stricksocken. In einem der Pullover ist eine Schachtel mit Fleischklößchen eingewickelt. Schnell geht er zum nächsten Koffer weiter. Darin befindet sich eine Flasche Rum. Einen Moment lang fragt er sich, ob er vielleicht halluziniert. Nach 1 Monat ununterbrochenem Horror hat er das Gefühl, auf einen geheimen Schatz gestoßen zu sein. Er sieht zu Nando und Tintin hinüber. Beide sind ebenfalls über Koffer gebeugt. Tintin hebt einen Stapel Comichefte hoch und schwenkt sie über seinem Kopf. Nando hält in beiden Händen jeweils eine Tafel Schokolade. Roberto betritt das Heck. Auf dessen Boden liegen weitere Gepäckstücke verstreut. In einem der Gepäckfächer findet er 2 Boxen, die wie Autobatterien aussehen. Es müssen Ersatzbatterien für das Funkgerät des Flugzeugs sein. Aber als Roberto eine davon anhebt, stellt er fest, dass sie viel zu schwer sind, um sie zu tragen. Er ruft nach Nando und Tintin.
Wenn die funktionieren, brauchen wir vielleicht gar nicht weiter zu suchen.
Nando schüttelt den Kopf.
Wenn sie nicht funktionieren, haben wir einen ganzen Tag damit vergeudet, zum Flugzeug zurückzulaufen und an einem kaputten Funkgerät herumzufummeln. Wir kehren nicht um, Roberto.
Roberto zuckt mit den Schultern. Er ist zu gut gelaunt, um zu streiten.
Wie auch immer, wie du meinst. Wir sollten heute Nacht hier campen, aber jetzt lasst uns erst mal weitersuchen.
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit schließt Roberto die Batterie an eine Lampe an und zum ersten Mal seit dem Absturz haben sie im Dunkeln wieder Licht.
Wir wissen, dass die Batterien funktionieren. Nando, bist du sicher, dass wir nicht zurückgehen sollten?
Wir wissen auch, dass das Funkgerät nicht funktioniert. Das gesamte Armaturenbrett ist zertrümmert. Roberto lässt es gut sein. Es ist es nicht wert, darüber zu streiten. Noch nicht. Er hebt die Hände in einer beschwichtigenden Geste. Dann wirft er Nando mit einem Grinsen ein Comicheft zu. Für Roberto ist es die erste angenehme Nacht, die er in den Anden verbringt. Er ist fast traurig, dass sie bei Sonnenaufgang aufbrechen müssen. Aber dann erinnert er sich an die anderen, die am Rumpf auf Hilfe warten. Er weiß, dass sie weitergehen müssen. Es liegt an ihm, Rettung für die anderen zu finden. Am Morgen tritt Nando nach draußen in einen neuen, klaren, sonnigen Tag. Er hat zum ersten Mal seit dem Absturz gut geschlafen. Das Heck ist nicht groß, aber da sie nur zu dritt sind, hatte Nando genügend Platz. Und der Rum hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass er sich gut und müde gefühlt hat. Er hofft, dass sie heute eine gute Strecke zurücklegen können. Also hilft er Tintin und Roberto beim Bepacken des Schlittens und sie machen sich auf den Weg nach Osten ins Tal. Zuerst genießt er die Sonne auf seiner Haut, aber nach einer Weile spürt er, wie die Sonne durch die vielen Schichten seiner Kleidung hindurch brennt. Er ist dankbar, als sie einige Stunden später zu einem Felsvorsprung kommen, der ein wenig Schatten spendet. Er setzt sich unter den überstehenden Felsen und schaut sich die Umgebung an. Jetzt, Da sie weiter in das Hochtal hineingewandert sind, kann er den Fuß des Berges besser erkennen. Was sie von der Absturzstelle aus sehen konnten, war nur ein kleiner Teil. Der Berg ist riesig. Groß genug, um ganz Montevideo darin unterzubringen, denkt er. Er hat keine Ahnung, wie lange sie brauchen werden, um auf die andere Seite zu gelangen. Und das, wenn das Hochtal um den Berg herumführt. Wenn nicht, dann gehen sie einfach immer tiefer in die Anden hinein. Er überlegt, ob er etwas sagen soll, aber er will Roberto und Tintin nicht beunruhigen. Noch nicht. Im Laufe des Nachmittags spürt Nando, wie sich sein Körper an die wärmere Luft gewöhnt. Doch sobald die Sonne hinter den westlichen Gipfeln verschwindet, fällt die Temperatur. Er ruft Roberto und Tintin zu, dass sie anhalten sollen.
Wir sollten uns nach einem Unterschlupf umsehen.
Es sind keine Felsen in Sicht, also schlägt Nando vor, eine Höhle in den Schnee zu graben. Und das müssen sie schnell tun, bevor es zu dunkel wird. Da sie keine Schaufel haben, hocken sich alle drei hin und graben mit bloßen Händen den Schnee weg. Sobald das Loch tief genug ist, kauern sie sich hinein und wickeln sich in die behelfsmäßigen Decken aus Sitzbezügen. Aber das hilft kaum gegen die beißende Kälte. Nando wusste, dass eine Nacht im Freien in den Anden brutal sein würde. Gustavo Servino, der während seiner Erkundungsexpedition fast an Erfrierungen gestorben wäre, hatte ihn gewarnt, wie sehr die Temperaturen sinken. Aber Gustavo hatte in größerer Höhe die Nacht verbracht. Nando wusste, dass es im Tal nach Einbruch der Dunkelheit kalt sein würde, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass es so viel kälter sein würde als im Flugzeugrumpf. Nach einer Stunde in der Schneehöhle hat er das Gefühl, dass ihm das Blut in den Adern gefriert. Er schlingt seine Arme um Tintin und drückt ihn fest an sich. Roberto bittet darum, in der Mitte liegen zu dürfen. Wenn es hier im Tal so kalt ist, kann sich Nando nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, höher zu klettern, um aus den Anden herauszukommen. Sobald die Sonne aufgeht, krabbelt Roberto aus der Höhle, die sie in den Schnee gegraben haben. Er ist überrascht, dass seine Beine nicht völlig abgefroren sind. Er stöhnt und beginnt auf der Stelle zu marschieren. Er, Nando und Tintin haben eine höllische Nacht auf dem Berg verbracht mit Temperaturen unter 0 Grad. Nach und nach beginnen seine Gelenke aufzutauen. Seine Beine funktionieren wieder. Aber jetzt hat er Angst. Diese Nacht war schlimmer, als er erwartet hatte. Er glaubt nicht, dass er noch so eine Nacht überleben wird. Er betet, dass es keine weitere geben wird, denn er weiß, dass Nando nicht bereit ist, aufzugeben. Er starrt auf das Hochtal auf der Suche nach einem Hinweis, dass es sich bald in Richtung Westen windet. Dann krabbelt Nando aus der Höhle und stellt sich fröstelnd neben ihn. Roberto zeigt ins Tal.
Oh Mann, du hattest recht, Nando, so werden wir nie nach Chile kommen. Wir müssen zum Wrack zurück und Richtung Westen gehen.
Aber das ist nicht das, was Roberto im Sinn hat.
Wir wären letzte Nacht fast gestorben. Aufzusteigen grenzt an Selbstmord.
Stattdessen will Roberto die Batterien aus dem Heck zurück zum Rumpf bringen und das Funkgerät des Flugzeugs reparieren. Er ist der Meinung, dass sie eine bessere Chance haben, über Funk Hilfe zu holen, als eigenständig aus den Anden herauszukommen. Nando ist der anderer Meinung.
Das Funkgerät ist ein Hirngespinst, Roberto. Es wurde beim Absturz zerstört. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Wir müssen nach Westen gehen.
Robertos Wut entlädt sich.
Wenn du dich umbringen willst, ja, nur zu, mach ruhig, aber zieh mich nicht mit runter.
Tintin klettert aus der Höhle und schüttelt den Frost aus seinem Bart. Roberto ruft ihm zu. Er will, dass Tintin die entscheidende Stimme abgibt. Sollen sie nach Westen gehen oder versuchen, das Funkgerät zu reparieren? Tintin zögert nicht.
Das Funkgerät. Noch so eine Nacht überstehen wir nicht.
Roberto sieht Nando an, der mit den Schultern zuckt.
Gut, ihr seid in der Überzahl. Aber wenn das Funkgerät nicht funktioniert, dann steige ich hoch. Mit oder ohne euch.
Gegen Mittag sind sie zurück am Heck. Nach einem schnellen Mittagessen geht Roberto direkt zum Gepäckfach, in dem die Batterien gelagert werden. Jede einzelne wiegt so viel wie eine Bowlingkugel. zu schwer, um sie den ganzen Weg zurück zum Rumpf zu tragen. Roberto übergibt eine an Tintin und nimmt die andere selbst, während Nando auf dem Schlitten Platz macht. Aber sobald sie die Batterien draufsetzen, sinkt der Schlitten so tief in den Schnee, dass es unmöglich ist, ihn zu ziehen. Aber Roberto hat eine andere Idee. Sie werden das Funkgerät zu den Batterien bringen. Jetzt ist es Nando, der die Beherrschung verliert.
Das ist doch Wahnsinn! Roberto, wir wollen nicht ständig zwischen dem Rumpf und dem Heck hin und her laufen. Unsere Freunde werden sterben!
Roberto beruhigt Nando und gibt ihm ein Versprechen. Wenn das Funkgerät nicht funktioniert, werden sie auf den Gipfel steigen. Alle drei. Aber es hat keinen Sinn, in den Tod zu marschieren, bevor sie nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Und das Funkgerät, räumt Roberto ein, ist ihre letzte Hoffnung. Nando klettert in den Flugzeugrumpf und ist schockiert vom Anblick seiner Freunde. Nach nur zwei Nächten ohne sie fällt ihm auf, wie dünn und schwach alle aussehen. Ihre Gesichter sind ausdruckslos. Manche nicken ihm zu, ohne ihn dabei anzusehen. Andere sitzen apathisch da. Nando nimmt Carlitos Baez zur Seite und fragt ihn, was los ist. Carlitos lässt den Kopf hängen.
Es war furchtbar, Nando. Am Ende war Rafael im Fieberwahn. Er dachte, sein Vater würde über ihm stehen. Dann fing er an zu keuchen und zu röcheln. Gustavo hat versucht zu helfen, aber er konnte nichts mehr für ihn tun.
Nando ist am Boden zerstört. Raffaele Charavan, der Junge, dessen Wadenmuskel beim Absturz durchtrennt wurde, war bei allen beliebt. Er litt unter ständigen Schmerzen, doch er gab nie auf. Jeden Morgen setzte er sich auf und verkündete laut und eindringlich:
Ich bin Raffaele Charavan und dieser Berg wird mich nicht umbringen.
Sein Mut motivierte die anderen. Aber jetzt ist er tot und Nando befürchtet, dass sein Tod den Überlebenswillen der Übriggebliebenen mit sich reißt. Kurze Zeit später sitzt Nando im Flugzeugrumpf und hört zu, während Roberto von ihrer Exkursion berichtet. Alle nicken ihm zu, als er seinen Plan beschreibt, das Funkgerät zu reparieren. Aber es ist offensichtlich, dass sie nicht glauben, dass es funktionieren wird. Nando glaubt es auch nicht. Aber das Einzige, was er jetzt tun kann, ist zu warten und zu hoffen, dass Roberto sein Versprechen hält. Er weiß, dass der einzige Ausweg nach Westen führt. Roberto steht im Cockpit und blickt auf die Instrumententafel mit ihren unzähligen Zifferblättern, Messinstrumenten und Knöpfen. Es ist schon ein Tag vergangen, seit sie zum Rumpf zurückgekehrt sind. Roberto weiß, dass er nicht viel Zeit hat, um zu beweisen, dass die neuen Batterien das Funkgerät zum Laufen bringen. Im Heck des Flugzeugs hat er einen Schraubendreher und ein Taschenmesser gefunden. Er hofft, dass diese Werkzeuge ausreichen, um das Funkgerät auszubauen und zu retten. Nando steht neben ihm und schüttelt den Kopf. Roberto ist zu stolz, um laut auszusprechen, was er denkt. Er hat keine Ahnung, was zum Funkgerät gehört und was nicht. Er beginnt mit dem schwarzen Kasten. Der wird nur von drei Schrauben gehalten und er hat keine Probleme, sie zu entfernen. Aber ein Durcheinander von sehr langen Kabeln hängt an der Rückseite heraus. Roberto merkt schnell, dass dies nicht der einzige Teil des Funkgeräts ist. Aber der zweite Teil, der Sender, ist nirgends zu sehen. Er muss das, was vom Flugzeug übrig ist, durchsuchen. Roberto kniet sich hin und sucht den Boden unter dem Armaturenbrett ab. Nando fährt mit den Händen über die Decke, weil er denkt, dass es dort vielleicht ein verstecktes Fach gibt. Sie suchen jeden Zentimeter des Cockpits ab, aber die fehlende Hälfte des Funkgeräts ist nicht auffindbar. Stunden später findet Roberto im Gepäckraum endlich, was sie suchen. Der Sender befindet sich in einem Schrank an der Rückwand, knapp über Augenhöhe. Anstelle von drei einfachen Schrauben wird dieser Teil des Funkgeräts von einem massiven Metallrahmen gehalten, der mit der Wand verschraubt ist. Roberto und Nando versuchen es mit dem Schraubendreher und dem Taschenmesser, aber hierfür bräuchten sie einen kompletten Satz Elektrowerkzeuge. Mehr als einmal rutscht die Klinge des Messers ab und verletzt Robertos Hand. Schließlich gelingt es ihm, das Teil von der Wand zu ziehen. Aber als er es auf den Boden stellt, sieht er, dass hinten mindestens so viele Kabel hängen wie an dem schwarzen Kasten. Nando flucht und boxt in die Luft.
Mann, wie sollen wir das jemals alles verbinden?
Roberto ist so entmutigt, dass er mit den Tränen kämpft. Nach 2 langen Arbeitstagen ist das, was er vorzuweisen hat, noch immer ein unlösbares Rätsel. Aber er ist noch nicht bereit aufzugeben. Er erinnert sich, dass Roy Charley eine Antenne für das Transistorradio gebastelt hat. Eine Antenne, die stark genug ist, ein Signal aus Santiago zu empfangen. Roy ist ihre einzige Chance, das Funkgerät zum Laufen zu bringen. Er muss ihnen jetzt helfen. Roy Charley liegt auf dem Boden des Flugzeugrumpfes, als er aufblickt und Nando und Roberto über sich stehen sieht. Er hat sofort ein ungutes Gefühl. Er spürt, dass sie etwas wollen und er weiß, dass er es ihnen nicht geben kann, egal was es ist. Roy ist sich nicht sicher, ob es die Höhe ist oder die Tatsache, dass er so viel Gewicht verloren hat, aber seit Tagen ist ihm schwindelig und er fühlt sich unsicher auf den Beinen. Laute Geräusche lassen ihn zusammenzucken und er ist mehrmals in Tränen ausgebrochen, ohne zu wissen warum. Seit Tagen hat er kaum einen Fuß vor den Rumpf gesetzt. Er will einfach nur die Augen schließen und so tun, als wäre er zu Hause, wo seine Mutter ihm wärmenden Tee einschenkt. Aber Roberto geht nicht weg.
Du musst mit uns zum Heck kommen. Wir brauchen dich, um das Funkgerät wieder zusammenzubauen.
Roy kann nicht glauben, was er da hört.
Ich kann ja kaum von einem Ende der Kabine zum anderen gehen.
Nando blickt auf ihn herab.
Roy, du bist der Einzige, der uns helfen kann.
Oh, aber ich habe keine Ahnung von Elektronik, Nando. Ich habe die Stereoanlage meines Cousins eingerichtet. Das war's.
Und was mit dem Radio von Marcello?
Roy schüttelt den Kopf.
Mann, das war ein kleines Transistorradio. Das hier ist was völlig anderes.
Roberto hockt sich neben ihn und senkt seine Stimme. Du hast die Chance, unser aller Leben zu retten. Du kommst mit uns zum Heck und wenn ich dich dahin schleppen muss. Wir brechen in ein paar Tagen auf. Ruh dich bis dahin aus. Roy schaut Roberto und Nando hinterher, als sie weggehen. Seit Raphaels Tod ist Roy überzeugt, dass er der Nächste ist. Er ist nur noch Haut und Knochen. Er hatte gehofft, der Tod würde ihn im Schlaf holen, aber jetzt weiß er, die Wanderung zum Heck wird ihn umbringen. Er bezweifelt, dass er auch nur die Hälfte der Strecke schaffen wird. Nando versucht, sich seinen Frust nicht anmerken zu lassen, als sie zum Heck zurückwandern. Er hat keine Zweifel, dass sie nach Westen gehen müssen, aber er will Roberto nicht verärgern und ihn dazu verleiten, ihre Abmachung zu brechen. Dass sie gemeinsam nach Westen wandern, sollte das Funkgerät nicht funktionieren. Außerdem ist es ein milder Morgen. Der Abstieg geht fast mühelos und es ist ein gutes Gefühl, sich vom Rumpf wegzubewegen. Nicht einmal Roy beschwert sich und er trägt Teile des Funkgeräts. Nando ist vielleicht 200 Meter vom Heck entfernt, als er eine rote Ledertasche sieht, die aus dem Schnee ragt. Er erkennt sie sofort. Es ist die Kosmetiktasche seiner Mutter. Er rennt hin, in der Hoffnung, dass sich darin etwas Persönliches von ihr befindet. Ein Schmuckstück oder ein Foto. Doch als er sie öffnet, findet er nur eine Tube Lippenstift, eine Schachtel mit Zitronenhustenbonbons und ein kleines Nähset. Dennoch werden alle drei Gegenstände auf der letzten Etappe hilfreich sein. Nando wird den Lippenstift als Sonnenschutz benutzen. Die Hustenbonbons, um den Durst zu bekämpfen und das Nähzeug, um eventuelle Risse in den Decken zu flicken, die sie aus Sitzbezügen gemacht haben. Er bedankt sich leise bei seiner Mutter, dann zieht er den Reißverschluss der Tasche zu und steckt sie in seinen Rucksack. Als sie das Heck erreichen, machen sie eine kurze Pause. Dann hebt Nando eine der Batterien aus der Gepäckablage und fordert Roy und Roberto auf, sich an die Arbeit zu machen. Aus jeder Hälfte des Funkgeräts ragen 67 Drähte heraus. Nando weiß, dass der Versuch, die Drähte zuzuordnen, eine Menge Zeit kosten wird. Zeit, die sie nicht haben. Aber jetzt hofft er mehr denn je, dass Roberto recht hat. Wenn es funktioniert, könnte das ihre Rettung sein. Seit 2 Tagen arbeitet Roy Charley am Funkgerät. Nando und Tintin waren es so leid, ihn beim Tüfteln zuzusehen, dass sie zurück zum Rumpf gegangen sind, um etwas zu essen zu holen. Roy lacht. Sie werden nicht hier sein, wenn das Funkgerät zum Leben erwacht. Er schaut auf die letzten beiden Drähte in seinen Händen und spricht ein kleines Gebet. Dann verbindet er sie und verdreht sie miteinander. Dies ist der Moment der Wahrheit. Er winkt Roberto zu und ruft ihn zu sich. Einen kurzen Moment lang starren beide nur auf das Funkgerät. Dann stöpselt Roy die Kopfhörer ein und dreht am Rad. Nichts. Nicht einmal Rauschen. Roy will sich seine Enttäuschung nicht anmerken lassen. Er hat Marcellos Transistorradio mitgebracht. Das funktioniert besser als je zuvor. Er beschließt, es einzuschalten. Wenigstens haben sie Musik. Also finden sie einen Rocksender aus Santiago. Roy stellt ihn so laut, dass er nicht einmal hört, wie Nando und Tintin zurückkehren. Nando will wissen, wie es aussieht, und Roy dreht die Lautstärke runter. Dann zeigt er auf ein Kupferkabel, das vom Transistorradio nach draußen in den Schnee führt. Wir haben ein paar Drähte aus dem Flugzeug genommen und eine Antenne gebaut. Jetzt empfangen wir Sender aus Chile, Argentinien und Uruguay. Aber das Funkgerät funktioniert immer noch nicht. Nach einer kurzen Pause machen sich Roy und Roberto wieder an die Arbeit. Doch dann kommt der Jingle einer Nachrichtensendung im Radio. Er signalisiert den anderen, ruhig zu sein. Sein Herz fängt an, heftig zu schlagen, als er vernimmt, was der Sprecher vorliest. Die uruguayische Luftwaffe nimmt die Suche nach dem vermissten Fairchild-Flugzeug wieder auf. Roy springt auf und stürmt nach draußen. Seine Gedanken rasen. Er muss ein Zeichen setzen, etwas, das die Piloten aus der Luft erkennen können. Er schnappt sich in jeder Hand einen Koffer und rennt mit ihnen zu einer breiten Schneeebene hinter dem Heck. Er ruft den anderen zu, dass sie helfen sollen.
Lasst uns ein Kreuz legen, ein riesiges Kreuz, das sie nicht übersehen können. Kommt schon, Leute!
Während sie die Koffer arrangieren, versucht Roy, die Reaktion seiner Freunde auf die Nachricht einzuschätzen. Roberto grinst von einem Ohr zum anderen und Tintin pfeift vor sich hin. Aber Nando sieht fast so aus, als ob er verärgert wäre. Roy kann nicht verstehen, warum.
Hast du nicht gehört, Nando? Wir werden gerettet. Was ist los?
Nando lässt einen Koffer fallen.
Mach dir keine allzu großen Hoffnungen, Roy. Sie suchen nicht nach Überlebenden. Sie suchen nach Wrackteilen.
Roy weiß nicht, warum das wichtig ist. Selbst wenn die Luftwaffe nach Wrackteilen sucht, ist es ja nicht so, dass sie die Überlebenden abweisen würden. Noch vor ein paar Tagen dachte Roy, er stünde kurz vor dem Tod. Aber jetzt sieht er ein schönes, langes Leben vor sich. Während sie ein riesiges Kreuz in den Schnee bauen, stellt er sich vor, wie er zu Hause ankommt und seine Familie in die Arme nimmt und küsst. Er lässt sich von Nandos Skepsis nicht die Laune verderben. Roy verspürt Aufregung und eine neue Lust am Leben. Jetzt muss er nur noch auf die Ankunft der Armee warten. Als Nando aufwacht, sieht er Roberto im Schneidersitz auf dem Boden sitzen und an den Drähten des Funkgeräts herumfummeln. Sie kampieren seit 3 Tagen beim Heck der Fairchild und vor 24 Stunden haben sie erfahren, dass eine neue Suchmission nach dem Wrack sucht. Nando hofft, dass diese Nachricht Roberto davon überzeugen wird, das kaputte Funkgerät aufzugeben. Es ist Zeit, zum Flugzeugrumpf zurückzukehren. Sie müssen den anderen sagen, dass die Suche wieder aufgenommen worden ist. Er beugt sich vor und legt Roberto eine Hand auf die Schulter.
Sieh es ein, Roberto. Es ist nicht zu reparieren. Zögernd nickt Roberto.
Roy fragt, ob er noch eine Minute haben kann, bevor sie aufbrechen.
Es gibt etwas, das ich noch tun möchte, bevor wir gehen.
Nando beobachtet, wie Roy ein Bein hebt und dann mit aller Kraft auf das Funkgerät des Flugzeugs tritt. Als er fertig ist, liegt nur noch ein Gewirr aus Plastik und Kabeln auf dem Boden. Roy keucht. Er sieht zu Nando hinüber und lächelt.
Boah, das hat sich gut angefühlt.
Nando weiß, dass die Nachricht von der neuen Suchaktion Roys Stimmung hebt, aber er macht sich Sorgen, dass sein Freund seine letzten Kräfte verschwendet. Gestern war Roy schneller als die anderen, als es darum ging, aus Koffern ein Kreuz im Schnee zu legen. Heute zertrümmert er ein Funkgerät. Roy hat vielleicht zum ersten Mal seit langem wieder Hoffnung, aber er sieht immer noch wie ein Skelett aus. Wenn das Rettungsteam sie nicht bald findet, befürchtet Nando, dass es Roy noch schlechter gehen wird als vorher. Nando sieht sich ein letztes Mal im Heck nach allem um, was den Überlebenden nützlich sein könnte. Dann machen er und die anderen sich auf den Weg zurück zum Rumpf. Der Himmel ist bedeckt, aber es ist mild und es weht kaum Wind. Roberto und Tintin übernehmen die Führung. Nando läuft in der Mitte und Roy hinkt hinterher. Sie sind auf halbem Weg zurück zum Flugzeugrumpf, als Nando spürt, dass sich die Atmosphäre verändert hat. Die Luft ist plötzlich kälter und die Wolken scheinen tiefer im Himmel zu hängen. Dann, ohne Vorwarnung, trifft ihn ein Windstoß mit solcher Wucht, dass er nach hinten taumelt und fast stürzt. Sie haben bis jetzt schon einige Stürme auf diesem Berg erlebt, aber dieser kommt mit einer noch nie dagewesenen Kraft. Bald peitscht der Schnee aus allen Richtungen auf ihn ein, sticht ihm ins Gesicht und prasselt auf seinen Nacken. Er schirmt seine Augen mit den Händen ab, aber der Schnee ist so dicht, dass er nur noch weiß sehen kann. Dann hört er Roberto nur wenige Meter vor sich nach ihm rufen.
Nando, wo bist du?
Ich bin hier!
Nando dreht sich um und schreit in den Wind.
Roy, bist du okay?
Es kommt keine Antwort. Nando schreit weiter. Dann entdeckt er einen großen grauen Hügel im Schnee, vielleicht 3 Meter entfernt. Roy ist gestürzt. Er scheint sich nicht zu bewegen.
Komm schon, Roy! Dieser Sturm wird uns umbringen!
Roy rührt sich nicht. Nando geht zu ihm und kämpft mit jedem Schritt gegen den Wind an. Als er nahe genug herankommt, sieht er, dass Roy nicht einfach gefallen ist. Er hat sich in eine Embryostellung zusammengerollt. Nando beugt sich hinunter und greift nach seinem Arm.
Was zum Teufel machst du da, Roy? Lass uns gehen!
Roy schüttelt den Kopf.
Ich bin zu schwach. Lass mich einfach in Ruhe.
Nando versucht, Roy hochzuziehen. Aber Roy lässt sich einfach hängen. Das ist nicht der Roy, der nur eine Stunde zuvor das Funkgerät zu Brei getreten hat. Das ist der Roy, an den sich Nando aus den Tagen nach der Lawine erinnert. Dieser Roy hat keinen Kampf mehr in sich. Anstelle von Mitleid spürt Nando Wut in sich aufsteigen. Welches Recht hat Roy aufzugeben? Und warum sollte Nando sein Leben riskieren, um jemanden zu retten, der sterben will? Er dreht sich um und will weggehen. Aber dann überlegt er es sich anders.
Steh auf, Roy! Beweg deinen Arsch!
Ich kann nicht.
Nando hat genug. Er holt aus und verpasst Roy einen harten Tritt gegen die Schulter.
Du willst, dass ich deiner Mutter sage, dass du aufgegeben hast? Dass sie nicht genug für dich war, um weiterzuleben? Steh auf!
Roy rollt sich zu einem Ball zusammen. Mit jedem Windstoß landet mehr Schnee auf ihm und begräbt ihn. Nando stößt ihn wieder. Er verflucht ihn. Er schubst ihn und schlägt ihn, bis Roy schließlich auf die Beine kommt. Nando stößt ihn vorwärts. Eisstücke fliegen an Roy vorbei und treffen Nando ins Gesicht. Der Sturm wird von Sekunde zu Sekunde schlimmer.
Geh! Geh!
Roy heult.
Ich kann nicht mehr.
Er macht einen Schritt und Nando stößt ihn erneut. Roy stolpert, findet dann aber sein Gleichgewicht wieder. Nando sagt ihm, er solle an seine Mutter denken. Er schubst ihn weiter und verflucht ihn den ganzen Weg zurück zum Flugzeugrumpf, wo sie schließlich nach Luft schnappend zusammenbrechen. Noch während er sich erholt, denkt Nando über den langen Weg nach Westen nach. Was wird er tun, wenn ein Sturm wie dieser aufzieht und es kein Flugzeugwrack gibt, in das er sich zurückziehen kann? Nirgendwo ein Unterschlupf. Wie wird er überleben? Es gibt Dinge, auf die er sich nicht vorbereiten kann. Aber er weiß auch, dass jetzt, wo sie sicher sind, dass das Funkgerät nicht funktioniert, dieser Weg ihre einzige Chance ist, zu überleben. Es ist der Morgen des 7. Dezember, fast 2 Monate nach dem Flugzeugabsturz, und Nando sitzt wütend im Rumpf. Seit sie das Funkgerät aufgegeben haben, bereitet sich Nando auf seinen ursprünglichen Plan vor, nach Westen zu wandern, über den Berggipfel in die chilenischen Ausläufer der Anden. Er und Tintin haben schon seit Tagen gepackt und sind bereit. Aber Roberto findet immer wieder Gründe, die Expedition zu verschieben. Zuerst hieß es, dass Roy Harley und die anderen zu krank seien. Seine medizinischen Kenntnisse verpflichten ihn dazu, sich um sie zu kümmern. Dann behauptete Roberto, er fühle sich selbst schwach und brauche ein paar Tage, um sich zu erholen. Jetzt will er warten, bis das Wetter besser wird. Nando hat die Nase voll. Er fürchtet sich vor einer Konfrontation mit Roberto, der bekannt dafür ist, dass er schnell ausrastet, aber sie können nicht länger warten. In einer Hinsicht hat Roberto recht. Roy und viele der anderen Überlebenden sind nur noch Haut und Knochen. Nando weiß, wenn sie nicht bald Hilfe holen, werden noch mehr ihrer Freunde sterben. Er sucht Roberto und findet ihn draußen sitzend.
Das Fleisch ist geschnitten und unsere Vorräte sind gepackt, Roberto. Wir müssen los.
Roberto schüttelt den Kopf. Er erinnert Nando an die Meldung, die sie im Radio gehört haben. Die Luftwaffe hat die Suche nach dem vermissten Flugzeug wieder aufgenommen.
Sie haben gerade wieder angefangen, nach uns zu suchen. Wir sollten ihnen Zeit geben.
Nando fragt, wie viel Zeit? Roberto sagt 10 Tage. Nando ist außer sich. Er kämpft gegen den Drang, Roberto ins Gesicht zu schlagen.
Das kann doch nicht dein Ernst sein. Uns geht das Essen aus. In 10 Tagen ist die Hälfte von uns tot.
Roberto beißt die Zähne zusammen.
Hast du vergessen, wie es ist, da draußen zu sein, ohne Schutz? Du würdest lieber in den Bergen sterben, als dem Rettungsteam eine Chance zu geben.
Nando erinnert Roberto daran, dass die Luftwaffe kein Rettungsteam schickt, sondern Leute, die nach Wrackteilen suchen sollen. Ein Team, das keine Chance hat, sie zu finden. Wie viele Flugzeuge, fragt Nando, sind bislang direkt über die Absturzstelle geflogen? Das Wrack ist ein weißer Punkt vor einer endlosen weißen Kulisse. Sie könnten 100 Tage warten und niemand würde sie entdecken. Aber Nando weiß, dass Roberto zu stur ist, um nachzugeben, wenn seine Forderungen nicht zumindest zum Teil erfüllt werden.
Roberto, ich warte 5 Tage. Das ist alles. Am 12. Dezember gehe ich los, ob du mitkommst oder nicht.
Roberto steht auf und tritt so nah an Nando heran, dass sich ihre Zehen fast berühren.
Du bist ein dummes Arschloch, Nando.
Sie stehen sich noch eine Minute lang gegenüber, bevor Nando sich umdreht und weggeht. Was kann in 5 Tagen alles passieren? Seine Gedanken schweifen ab, als er die hageren Gesichter der anderen Überlebenden betrachtet. Wer wird noch sterben, bevor es losgeht? Carlitos Paez hebt seine Hand und die Überlebenden stimmen ein Geburtstagsständchen an. Es ist der 9. Dezember 1972, Nandos 23. Geburtstag. Es ist auch 3 Tage vor der geplanten Expedition, wenn Roberto sie nicht wieder verschiebt. Carlitos ist, wie viele andere auch, frustriert von Roberto. Er ist der Meinung, wenn er statt Roberto als Teil der Expedition ausgewählt worden wäre, wären sie jetzt schon in Chile. Sie würden in einem Restaurant in Santiago Nandos Geburtstag feiern. Carlitos hat eine Überraschung. Eine Zigarre, die er im Gepäck gefunden und aufbewahrt hat. Als der Gesang aufhört, holt er sie heraus und reicht sie Nando. Nando grinst und steckt sich die Zigarre in den Mund. Carlitos hält ihm ein Feuerzeug hin.
Das ist eine echte kubanische, um deinen Geburtstag zu feiern und auch deinen Erfolg. Ich weiß, dass du es schaffen wirst, Nando. Wir werden rechtzeitig zu Weihnachten zu Hause sein.
Er beobachtet, wie Nando Rauch ausbläst. Er hat mit Nando gesprochen, aber seine Worte waren auch an Roberto gerichtet. Roberto ist der Bremser. Nando wäre schon vor Tagen gegangen. Carlitos will Roberto wissen lassen, dass die anderen mit Nando übereinstimmen. Sie können nicht länger warten. Er sieht Roberto an und versucht, Augenkontakt herzustellen, aber Roberto ist damit beschäftigt, den Rauch von Nandos Zigarre einzuatmen. Als er in dieser Nacht dabei ist, einzuschlafen, fragt sich Carlitos, was es braucht, um ihn zum Aufbruch zu bewegen. Am nächsten Morgen wacht Carlitos auf und findet Nando im hinteren Teil des Rumpfes sitzend, den Kopf zwischen den Knien.
Nando, bist du okay?
Nando antwortet flüsternd.
Numa ist tot.
Carlitos richtet sich auf und fragt Nando, was passiert ist.
Er ist letzte Nacht in ein Koma gefallen. Er ist im Schlaf gestorben. Denkst du, es ist, weil er nicht essen wollte?
Nando nickt. Carlitos kannte Numa vor dem Absturz nicht, aber in der Zeit, die sie zusammen verbracht haben, hat er Numas körperliche Stärke und seine sanfte Art bewundert. Er war einer der nettesten Menschen, die Carlitos je getroffen hat. Carlitos kann den Gedanken nicht ertragen, dass Numa gestorben ist, weil er so gütig und sanftmütig war, weil er einer der wenigen Überlebenden war, der sich kaum dazu durchringen konnte, Menschenfleisch zu essen. An den meisten Tagen verweigerte er seine Ration und aß nur, wenn er dazu gezwungen wurde. Carlitos weiß, dass Numa nicht der Letzte sein wird, der stirbt. Sie müssen von diesem Berg runter. Er schaut zu Nando hinüber und sieht, dass er das Gleiche denkt. Gemeinsam gehen sie nach draußen und finden Roberto, der auf einem der kaputten Sitze der Fairchild sitzt. Er hat Tränen in den Augen. Bevor Carlitos etwas sagen kann, winkt Roberto ab.
Wir werden gleich morgen früh aufbrechen. Wir können nicht länger warten.
Carlitos nickt. Zum ersten Mal dämmert ihm, dass die Zahl der Toten jetzt größer ist als die der Lebenden. Wenn diese Expedition nicht erfolgreich ist, wird es niemanden mehr zu retten geben. Dies war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Flugzeugabsturz in den Anden. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Alive von Piers Paul Reed. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Chris Narozny hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Stefan Galler gemacht. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Für Wondery, Series Producer Simone Terprak. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.